Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Test, passt es? Super, sehr schön. Flori, dann würde ich sagen, wir starten den Videostream. Wunderbar. Herzlich willkommen nochmal von meiner Seite und auch im Internet an den Computern, die sich später anschauen. Wir freuen uns sehr auf die heutige Botschaft. Wir haben uns Gedanken gemacht, was der Herr meinen könnte mit seiner Aussage in einem dieser 7 Zentschreiben. Und es ist interessant, was er uns da aufs Herz gelegt hat. Aber bevor wir einsteigen ins Thema, folgende Schriftstelle aus dem Römer Kapitel 16. Und zwar ab Vers 25. Abschließender Lobpreis Gottes, sagt hier der Apostel. Und jetzt hört zu, das ist so tiefgehend, was er hier sagt. Das sind die letzten Worte in seinem Brief an die Römer. Dem Gott, der die Macht hat, euch in eurem Glauben zu festigen, durch das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, die mir anvertraut ist. Dem Gott, der uns in dieser Botschaft seinen Plan mitgeteilt hat, ein seit undenklichen Zeiten verborgen gehaltenes Geheimnis. Dem ewigen Gott, der dieses Geheimnis jetzt enthüllt hat und in dessen Auftrag es anhand der prophetischen Worte der Schrift allen Völkern bekannt gemacht worden ist. Der Herr Jesus sagt durch den Apostel, es ist allen Völkern bekannt gemacht. Niemand kann sagen, er hat es nicht gehört. Und in dessen Auftrag es anhand der prophetischen Worte der Schrift allen Völkern bekannt gemacht worden ist, Vergangenheit, erfüllt. Dieser Missionsbefehl ist erfüllt, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben, diesem Gott, der allein weise ist und den wir durch Jesus Christus preisen, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Wir haben da noch ein Lied dabei, was heißt, dir allein gebührt die Ehre. Das haben wir noch nicht korrigieren können, werden wir aber demnächst machen. Weil die Ehre gebührt dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und natürlich auch dem Herrn. Aber es kann nicht sein, dass ihm allein die Ehre gebührt. In erster Linie gebührt die Ehre unserem Vater im Himmel. Amen. Dann danke. So, bist du entschieden, ist heute unsere Botschaft. Und die haben wir wie folgt strukturiert. Wir sind ja strukturierte Leute, wir haben eine Struktur. Das Erste, was wir uns anschauen, ist die Aussage unseres Herrn. Dann Demut anstatt Hochmut. Wir wissen, dass derjenige, der Jesus Christus als seinen Herrn erkannt hat, der ist demütig. Der demütigt sich unter die gewaltige Hand Gottes. Der Rat des Herrn, der kalte, der heiße und der laue. Und die laue Gemeinde oder der laue Gläubige, das wird uns nachher der Adnan näher bringen. Den lauen Burschen, den wird er entlarven. Die Aussage unseres Herrn, diese finden wir im Rahmen der sogenannten 7 Zentschreiben in der Botschaft an die Gemeinde in Laodicea, die den Zustand des Abfalls von Gott beschreibt. Hier sagt der Herr über seinen Engel zum Johannes, schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea. Und da sagt er hier in Offenbarung Kapitel 3 im Vers 14, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Also er gibt sich zu erkennen als der Ewige, als der Amen, so sei es. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Er beklagt, dass er weder kalt noch heiß ist. Und er wünschte sich, der Herr, dass diese Gemeinde oder derjenige Gläubige, der sich angesprochen fühlt, dass er doch kalt oder heiß wäre. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeiern aus meinem Munde. Sehr konsequente Aussage unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der verherrlichte, auferstandene, verherrlichte Herr, der im Himmel ist, am Thron Gottes sitzt und jetzt diesem Johannes diese Sendschreiben in Auftrag gibt. Wir sehen hier kalt, lau und heiß. Das sind die drei Zustände, die der Herr feststellt in der Gemeinde in Laodicea. Kalt, lau und heiß. Die Frage ist jetzt natürlich, vielleicht fragst du dich, wo ordnest du dich ein? Unten, mittig oder oben? Bist du entschieden? Demut anstatt Hochmut. Warum sagt der Herr hier, weil du lau bist? Was meint er, wenn er sagt, weil du lau bist? Und zwar, das lesen wir gleich im nächsten Vers, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Statt bloß könnte man sagen nackt. Du bist arm und blind und nackt und merkst es nicht und denkst, du bist reich und du hast die ganze Weisheit. Du bist bemitleidenswert, sagt der Herr. Du bist bemitleidenswert. Warum? Das werden wir gleich sehen. Arm, der Adnan hat mir gestern abends noch, spätabends noch mal Nachschlag gegeben. Den habe ich noch extra um 4.33 Uhr aufgestanden, noch eingearbeitet. Arm, weil dieser Mensch einen Glauben ohne Werke hat. Deswegen ist er arm, sagt der Herr. Blind, weil dieser Mensch durch das fleischige Leben die Wahrheit nicht mehr sieht, weil seine alte Natur die Oberhand hat, ihn diktiert und nicht mehr der Geist Gottes, der in ihm wohnt. Der Laue, davon gehen wir aus, der ist von Neuem geboren, der hat den Geist Gottes. Aber wir wissen, dass die Schrift sagt, das Fleisch, unsere alte Natur, unsere sündige Natur und der Geist Gottes in uns, die streiten gegeneinander. Das Fleisch will nicht, was der Geist will und der Geist lässt nicht zu, was das Fleisch will. Und die streiten gegeneinander. Und er sagt, durch das fleischliche Leben kann er die Wahrheit nicht mehr sehen. Bloß, also nackt, weil dieser Mensch die Gerechtigkeit vor Gott durch die Sünde wieder verloren hat. Also solange dieser neugeborene Mensch, der mit dem Geist Gottes versiegelt ist, in Sünde lebt, ist er in dem Moment getrennt von Gott. Obwohl er den Geist Gottes hat, obwohl er von Neuem geboren ist. Erst wenn er Buße tut, hat er wieder Gemeinschaft mit Gott. Ansonsten ist er getrennt. Nackt, weil dieser Mensch die Gerechtigkeit vor Gott durch die Sünde verloren hat, so wie Adam und Eva, als sie nach dem Sündenfall erkannt haben, dass sie nackt sind. So ist der Zustand, den der Herr hier von dieser Gemeinde oder von dem angesprochenen Gläubigen feststellt. Arm, blind und nackt. Und er sagt aber, ich bin reich und bin reich geworden, ich brauche nichts, ich habe alles. Der Hochmut muss der Demut weichen. Und wir sagen, runter vom Sockel. Runter vom Sockel, gell? Runter vom Sockel. Demütig. Der Rat des Herrn. Jetzt schauen wir mal, was der Herr dieser Gemeinde rät. Der, wo er sagt, du bist lau. Du bist weder heiß noch kalt, also dass du heiß oder kalt wärest. Aber du bist lau. Ich speie dich aus. Jetzt gibt er dieser Gemeinde einen Rat, unser Herr. Aus Liebe, weil er diese Gemeinde liebt, weil er die Menschen liebt, weil er dich liebt. Weil er aus Liebe sein Leben gegeben hat. Und er möchte nicht, dass der Satan Seelen rauben kann, die Gott eigentlich berufen und auserwählt hat. Und er sagt hier im nächsten Vers, Offenbarung 3,18, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, damit du das wahren Reichtum hast. Und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Und jetzt kommt der wichtige Satz. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Wenn der Herr dich überführt und züchtigt, dann weil er dich liebt. Weil die Schläge des Freundes kostbarer sind als die Küsse des Heuchlers. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Kehr doch um. Geh doch nicht weiter in dieser lauen Einstellung. Entscheide dich. Wir sehen hier, dass das Motiv, also der Beweggrund des Herrn Jesus in seinem Herzen, die Liebe ist. Aber doch ist das eine ernste Warnung unseres Herrn, der in jedem Fall will, dass wir uns entscheiden. Gott möchte, dass wir uns entscheiden. Du musst dich am Tag hunderte, vielleicht tausende Male richtig entscheiden. Jeden Tag trifft der Mensch hunderte, tausende Entscheidungen, bewusst oder unbewusst. Und Gott erwartet, dass du dich in jeder Situation richtig entscheidest. Dafür hat er uns seinen Geist gegeben. Der Geist führt uns, wir haben das Gewissen, unser Gewissen führt uns und der Geist Gottes führt uns. Wir können wissen in unserem Herzen, was Gott möchte, wenn wir nur aufmerksam sind, wenn wir nur innehalten, wenn wir nur nachfragen. Der Geist gibt uns die Antwort. Und wenn du was Falsches gemacht hast, dann sagt dein Gewissen, das war jetzt nicht richtig. Dann gib dem nach. Kehr um, entschuldige dich, wenn du vielleicht am Banker nicht die ganze Wahrheit gesagt hast, vielleicht einen Kredit verschwiegen hast. Ja? Der Heilige Geist überführt dich. Der wird sagen, du hast dem Banker nicht die ganze Wahrheit gesagt. Kehr um, geh rein und sag, Entschuldigung, aber ich habe Ihnen nicht alles gesagt. Da gibt es noch einen Kredit, den ich verschwiegen habe. Den habe ich vergessen gehabt, aber jetzt hat mich jemand erinnert. Jetzt muss ich Ihnen sagen, da habe ich noch mal 150.000. Wird der Banker sagen, ja, das kennen wir schon, das machen sowieso alle so. Aber dass sie jetzt umgekehrt sind und mir das sagen, das ist erstaunlich. Ich sage ja, was die Schrift sagt, ich glaube in den Sprüchen. Wenn du Gott wohlgefällig lebst, wird er machen, dass sich sogar deine Feinde mit dir versöhnen. Gunti, mir ist das Wort nicht eingefallen, danke dir. Versöhnen. Ich möchte nur ein ganz kurzes Beispiel sagen. Ich habe im November eine Dienstleistung erbracht und dann hat das Unternehmen in unverschämter Weise die Leistung nicht anerkannt und die Rechnung nicht bezahlt. Im November. Dann habe ich im Januar die Rechnung storniert. Und ich habe es gestern der Roswitha gesagt, dann habe ich irgendwann einmal, vielleicht vor 14 Tagen, ich weiß es nicht mehr, oder vor einer Woche, für die Firma und insbesondere für den Unternehmer gebetet. Einfach so gebetet. Und letzte Woche überweisen die nach 3,5 Monaten die Rechnung. Jetzt habe ich neue Rechnung schreiben müssen. Wenn du Gott wohlgefällig bist, wird er machen, dass sich sogar deine Feinde mit dir versöhnen. Geschwister, das ist so eine Kleinigkeit nur. Ich sage es nur, wie Gott auch im Alltag wirkt, ohne dass wir es vielleicht manchmal wahrnehmen. Also Gott möchte, dass wir uns entscheiden. Gott ist ein ganz praktischer Gott. Gott möchte an unserem Leben teilhaben. Und erlaube doch Gott, dass er an deinem, an meinem Leben teilhaben darf. Er wird dich den rechten Weg führen. Du wirst mit Gott den richtigen Weg finden. Du wirst mit Gott die richtigen Entscheidungen treffen. Es gibt nur ein wirkliches, wahres Glück. Das ist mit Gott. Ohne Gott kannst du nicht wirklich glücklich werden. Weil du keinen Frieden hast, weil du keine Freude, wirklich wahre, tiefe Freude hast, unabhängig von Umständen. Es gibt ja Menschen, die freuen sich nur, wenn sie besoffen sind oder wenn glückliche Umstände sind. Aber wir können uns freuen in der ärgsten Not, weil wir wissen, wir sind, Jesus Christus ist das Auge im Sturm. In ihm sind wir geborgen. Was für ein Glück, was für eine Freude, was für ein Frieden, den nur Gott geben kann. Jesus ist der Friedefürst. Erlauben wir doch ihm, dass er unser Leben führt und lenkt und leitet. Er liebt uns doch so sehr, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist und den Tod gestorben ist, den du und ich verdient haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns die drei Zustände, die der Herr hier anspricht, genau anschauen. Heiß, lau und kalt. Im Übrigen müssen wir wissen, was der Herr hier mit im Feuer geläutertes Gold meint. Was meint der Herr, dass er von ihm kaufen soll Gold, das im Feuer geläutert ist, damit er reich wird, damit er wirklich reich ist? Was meint denn der Herr? Dazu lesen wir im ersten Brief des Apostel Petrus Folgendes. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 7. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Das ist, was er meint. Glaube, der sich bewährt, der ist das Gold, mit dem wir reich werden. Glaube, der gehorsam wird, ist. Wisst ihr, dass der Herr bald kommt und sein Lohn mit ihm? Und das meint er. Wenn dein Glaube sich bewährt hat, wenn du gehorsam bist, dem, was der Herr dir aufs Herz legt, dann wirst du deinen Lohn bekommen. Und dieser Lohn ist auf ewig. Das ist nicht ein vergänglicher Siegeskranz. Es ist ein ewiger Siegeskranz. Eine ewige Krone wird der Herr dir aufsetzen, wenn du gehorsam warst. Das ist das Gold, was uns reich macht. Der gehorsame Glaube. Es geht dabei also um die Bewährung unseres Glaubens. Und wann bewährt sich dein und unser Glaube? Wenn er Werke hat. Warum? Weil der Glaube ohne Werke tot ist. Wenn wir Menschen fragen oder Menschen uns fragen, die sagen dann, seid ihr Pfarrer, ihr zwei? Adnan und ich, seid ihr zwei Pfarrer? Und dann sage ich immer, ich nicht, aber er ist der Bischof von Grafing. Dann stellen wir eine Gegenfrage, sind Sie Christ? Ja. Und was bedeutet das? Naja, bin getauft worden als Baby. Und dann gehe ich noch in die Kirche. Und dann tue ich nichts Schlimmes. Ja, und kennst du Gott? Ja, natürlich kenne ich Gott. Ja, und woher kennst du Gott? Woher kennst du Gott? Ja, wenn du so fragst, weiß ich eigentlich jetzt gar nicht, keine Antwort mehr. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Also, und da sagt, an der Stelle sagt der Adnan immer, wie kannst du Gott glauben, wenn du gar nicht gehört hast, was er gesagt hat? Du musst erst einmal hören, was er sagt, dann kannst du ihm glauben. Also, wann bewährt sich dein und mein Glaube? Wenn er Werke hat, wenn du gehorsam bist. Weil der Glaube ohne Werke tot ist. Jakobus 2, 26, genauso nämlich wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Werke oder Taten ein toter Glaube. Wir wissen, der Teufel glaubt auch an Gott. Aber sein Charakter ist verdorben. Er ist auf ewig verloren. Der glaubt an Gott mehr als du und ich, der Teufel. Der Glaube rettet uns nicht, wenn er nicht Werke hat, sagt Gott durch den Geist Gottes, durch den Jakobus hier. Und weiter sagt der Herr, und weiße Kleider. Also er sagt erst einmal, kauf dir Gold, das im Feuer geläutert ist. Das ist dein bewährter Glaube. Und er sagt, weiße Kleider, damit die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Was meint er damit? Was meint der Herr, weiße Kleider zu kaufen? Offenbarung 19,7, lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlend, weißes Leinen kleiden. Davon spricht der Herr an die Gemeinde in Laodicea. Das weiße Leinen, Hinweis von mir, stellt das Gute dar, das die getan haben, die zu Gottes heiligem Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Das sind die gerechten Taten der Heiligen. Das sind diese reine Kleider aus reinem weißem Leinen. Das meint der Herr damit. Das Gute wiederum der Gehorsam in der Nachfolge unseres Herrn. Weiter sagt der Herr, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Was sieht mein entzündetes Auge? Ja, nix. Dein entzündetes Auge sieht nichts, du brauchst Augensalbe, sagt der Herr. Was meint er damit? Matthäus 13,13, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen. Hier spricht der Herr, der über diese Erde gewandelt ist, also hier noch war. Weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet, mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen. Und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Er meint natürlich die geistliche Erkenntnis, nicht das Schauen mit unserem Auge. Er meint, dass wir geistlich hineinschauen in das Reich Gottes. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, zäh. Und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen. Das ist der Grund, warum Gott Israel beiseite getan hat, bis die Vollzahl der Nationen, das bist du und ich, eingegangen ist. Weil in Abraham sind wir, du und ich, gesegnet durch Christus. Damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Gott sagt, nein, ihr Herz ist so verstockt, ich mach sie blind. Ich schicke ihnen den Geist des Irrwahns, damit sie nicht sehen und nicht hören und sich nicht bekehren, weil in dem Zustand möchte ich die nicht haben, in Ewigkeit. Das meint er. Augensalbe. Das heißt, dass du vom Herrn Erkenntnis erbittest, indem du umkehrst, Buße tust und sagst, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Glückselig aber eure Augen, Gunti, Roswitha, Violett, glückselig eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Glückselig. Jetzt kommen wir zum Kalten. Die Menschen in dieser Gruppe leben ohne Gott. Sie definieren die Wahrheit selbst und versuchen entsprechend zu leben. Sie tun sich ihren eigenen Gott schnitzen. Sie haben ihre eigene Weltanschauung, ihre eigenen Philosophien. Sie haben ihre Vorstellungen. Ja, und wenn du mit solchen Menschen redest und du sagst ihnen was aus dem Wort Gottes, was ihrer Vorstellung entspricht, ja, friedliche Koexistenz. Okay, habe nichts dagegen. Aber wehe, das Wort Gottes sagt etwas, was ihren Vorstellungen widerspricht. Dann wird es abgelehnt. Weil wir sind natürlich, der Topf ist natürlich klüger als der Töpfer. Ist ja klar. Der Topf sagt dem Töpfer, was richtig und falsch ist. Wie irrational, wie blöd muss der Mensch sein, dass er glaubt, er wäre gescheiter als sein Schöpfer. Wie weit hat uns der Teufel schon gebracht, dass wir so einen Hochmut aufbauen und entscheiden, was richtig und falsch ist im Wort Gottes. Das ist ja unglaublich. Sie definieren die Wahrheit selbst und versuchen entsprechend zu leben. Zu dieser Gruppe gehören sowohl die Griechen, also die Heiden, die sowieso die Existenz Gottes leugnen, als auch die Juden, das heißt die Religiösen und Namensgläubigen, die zwar an Gott glauben, jedoch nicht das tun, was Gott sagt. Diese glauben an Gott, so wie der Satan an Gott glaubt. Der Satan glaubt auch an Gott, aber er tut nicht, was Gott sagt. Also der Glaube, der hilft uns gar nichts, wenn wir nicht gehorsam sind. Weil dann ist es toter Glaube. Dazu lesen wir folgende Wahrheit in der Heiligen Schrift, 1. Korinther 1,20. Wie steht es denn mit Ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Ja? Den Vordenkern unserer Welt, die sich so klug vorkommen und alles beurteilen, selbst das Wort Gottes beurteilen. Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, Gott hat einen Entschluss gefasst. Deshalb hat Gott beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Heiden, die sagen, vollkommener Unsinn, so ein Blödsinn, lass doch die Spinnen, sind doch lauter Spinner. Die Heiden machen dir die wenigsten Probleme. Wer dir Probleme macht, sind die Religiösen, die Besserwisser, die Klugscheißer. Das sind die, die Probleme machen. Die Heiden nicht. Die stempeln dich als Toren ab. Ja, lass doch den, der spinnt halt. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Dazu lesen wir weiter, 1. Korinther 1, 23. Wir jedoch, du und ich, verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung, weil sie haben ja über die Römer ihn kreuzigen lassen, den Gott als Messias gesandt hat. Und für die anderen Völker völliger Unsinn. Jemand hat zu uns gesagt, wo wir mit auf den Berg gegangen sind mit uns, hört doch auf mit eurem Kreuz, alles andere ist doch super, was ihr sagt. Aber lasst doch das Kreuz beiseite. Ja, Feinde des Kreuzes. Dabei ist uns das Kreuz unsere Kraft. In Vers 24, 1. Korinther, Kapitel 1, für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Warum ist am Kreuz unsere Kraft? Weil dort unsere alte Natur mit Christus stirbt. Und weil was Neues entsteht, weil Gott uns durch sein Wort, durch das Wasserbad im Wort reinigt und neu uns Leben gibt und mit dem Heiligen Geist versiegelt. Als Gottes Kraft und Gottes Weisheit, weil unser Besserwisser mit Christus am Kreuz gestorben ist. Und jetzt sind wir demütig genug, die Weisheit Gottes, die unser Verstand bei weitem übersteigt, in Demut anzunehmen. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht und der Blödsinn dieser Botschaft des Evangeliums vom Kreuz, diese blutige Geschichte, die man nimmer hören kann. Gottes vermeintliche Torheit und Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Im Kreuz ist Auferstehungskraft. Im Kreuz ist die Kraft von etwas Neuem. Und die Feinde des Kreuzes, die wollen das nicht hören. Jetzt kommen wir zum Heißen. Die Menschen in dieser Gruppe haben ihre alte Natur gekreuzigt. Der ist heiß. Der brennt für Christus. Das Feuer des Heiligen Geistes in seinem Herzen brennt. Und er hat Freude, wenn er mit Christus Gemeinschaft hat. Er hat Freude, wenn er das Wort Gottes liest, weil es Geist und Leben ist. Er spürt die Kraft, die aus dem Wort Gottes kommt. Aus der Gemeinschaft mit den Geschwistern auch. Sie leben nicht mehr selbst, sondern der Herr in ihnen. Sie verleugnen sich jeden Tag, nehmen ihr Kreuz auf sich und folgen dem Herrn nach. Aus Sicht dieser Welt, mit dieser Macho-Mentalität, ist das vollkommene Schwachheit. Ich selber, wo ich konfrontiert worden bin mit Gläubigen, und ich habe dann gesagt, ja, was ist mit eurem Glauben? Was habt ihr da? Ja, Jesus ist unser Herr. Dann haben wir gedacht, oh. Schon wieder welche, die ohne Krücke, religiöse Krücke, das Leben nicht packen. Ihr armen Wichte. Ich war self-made man. Ich habe die verachtet. Aber Gott hat mich doch erwischt. Sie verleugnen sich jeden Tag, nehmen ihr Kreuz auf sich und folgen dem Herrn nach. Du bist mein Herr, du bist für mich gestorben. Ich habe keine Chance gehabt, ewiges Leben zu empfangen. Der Herr bezeichnet diese Gruppe mit heiß. Für sie ist das vollkommene Wort Gottes die einzige Wahrheit. Und ich kann es euch nur sagen, was ich erlebe. Aber seitdem wir uns so mit Liebe zur Wahrheit ins Wort Gottes vergraben, Adnan und ich seit 4 Jahren, und uns im gegenseitigen Austausch uns korrigieren, ermahnen, ermutigen. Und ich lese das Wort Gottes. Jedes Wort, jeder Satz ist so herrlich. Und ich hoffe, dass du in dem Zustand bist, wenn nicht. Komm in den Zustand, du schlägst das Wort Gottes auf, egal wo ich aufschlage, das, was ich gerade vorgelesen habe, das habe ich vorher, kurz 5 Minuten vorher aufgeschlagen. Da kannst du jedes Wort sagen mit Begeisterung, weil Ströme lebendigen Wassers sind. Und das muss passieren, Geschwister, dass du das Wort Gottes mit so einer Begeisterung annimmst und dass das für dich Geist und Leben ist und Freude ist und Kraft ist und Weisheit ist. Sie gehören Gott und bringen die Frucht des Geistes, der ihnen von Gott geschenkt wurde und in ihnen wohnt. Epheser 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Die Frucht des Geistes. Wir werden in das Ebenbild Jesu Christi verwandelt, weil Gott schließlich die Ewigkeit mit uns verbringen wird. Weil wir am Tisch Gottes sitzen werden. Auf ewig. Gott muss uns ertragen. Aus dem Grunde formt er unseren Charakter, dass wir die Herrlichkeit, die wir vorhin gesungen haben, deine Herrlichkeit ist so schön. Geschwister, wissen wir, dass wir seine Herrlichkeit annehmen werden? Wenn er in Herrlichkeit erscheint, werden wir sein, wie er ist. Wissen wir, dass wir die gleiche göttliche Majestät repräsentieren werden, die gleiche Herrlichkeit? Ist uns das bewusst, Geschwister? Wissen wir, welche Gnade Gott uns geschenkt hat, indem er uns dieses Geheimnis offenbart, das durch die Jahrhunderte, Jahrtausende verborgen war, aber jetzt durch die Gemeinde offenbar gemacht wird. 1. Petrus 1, 22, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Das ist, was Gott bewirkt. Daran wird es sichtbar. Nicht an, dass eine weiße Seele jetzt nach außen leuchtet, oder, aber an der Liebe zum Bruder, an der Liebe zur geistlichen Familie. So liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Erster Petrus 2, 1, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Geschwister, sehen wir, was da drin ist? Damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Weil es gibt ja leider eine Irrlehre, die sagt, ja, einmal gerettet, immer gerettet. Es genügt, dass du einmal irgendeine magische Formel nachgesprochen hast und Jesus als deinen Herrn mit deinem Munde ausgesprochen hast, im Herzen glaubst du und jetzt bist du gerettet für immer. Niemand kann dich aus der Hand des Herrn reißen. Und er schreibt aber hier, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Es ist doch ein dynamischer Prozess. Jeden Tag müssen wir aufpassen, dass wir in Richtung Rettung uns entwickeln und nicht abfahren. Das geht so schnell, das ist schleichend. Wir haben gestern Abend darüber gesprochen. Das ist wie wenn du am Auto irgendwas hast, vielleicht vorne rechts, wenig Luft drin und du fährst und merkst es gar nicht. Und plötzlich hast du einen platten Reifen. Und es hat sich so entwickelt, dass es gar nicht mehr festgestellt hat, weil das ein schleichender Prozess ist. Und so ist es da auch. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Oh, ich habe mein Mikrofon da. Ich habe mein Mikrofon da verloren. Ich stelle mal jetzt wieder da hineinstecken. Jetzt haben wir wieder einen besseren Ton, gell? Sorry. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Ein heiliges Priestertum, das heißt, du bist Priester, du dienst im Tempel Gottes, du dienst Gott, ein Priester dient Gott, ein Priester vertritt Menschen vor Gott, ein Prophet vertritt Gott vor den Menschen, aber ein Priester vertritt Menschen vor Gott, du trittst vor Gott in den Riss für die Menschen, die Gott dir aufs Herz legt. Du dienst Gott wie feierst du und ich, wie feiern wir Gottesdienst? Römer 12, Vers 2. Dass wir unsere Leiber darbringen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer Gottesdienst. Weiter lesen wir im Brief an die Römer, was es bedeutet, für Gott da zu sein aus Liebe. Römer 12, 1. Da haben wir gerade das, was wir gerade besprochen haben. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das heißt, dein und mein Gottesdienst ist in erster Linie, dass wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern für Gott. Dass wir uns selbst verleugnen, unseren eigenen Willen verleugnen, dass wir sagen, Herr, was ist dein Wille? Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Was bedeutet das? Du sehnst dich nicht nach dem, mit deinen fleischlichen Begierden, nach dem sich die Welt sehnt. Du sehnst dich nach Gott und seiner Welt, weil dort ist deine Heimat. Du sehnst dich nach geistlichen Gütern, nach geistlichem Segen. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Wie unterscheidest du dich, wenn du sagst, du bist Christ? Wie unterscheidest du dich von der Welt? Möchtest du, dass Gott dich ein bisschen mehr segnet als derjenige, der ohne Gott ist? Ist das dein Ansinnen, dass dein Auto ein bisschen dicker ist, und deine Wohnung ein bisschen größer und dein Einkommen ein bisschen höher? Ist das dein Ansinnen? Dann bist du dieser Welt gleich. Dann hör auf zu heucheln. Dann sind die Werte dieser Welt deine Werte. Und die Werte Gottes interessieren dich eigentlich gar nicht. Gott wird uns alles geben, was wir brauchen, nicht was wir wollen. Wo sind deine Werte? Wo ist dein Schatz? Da wird dein Herz sein. Adnan, jetzt kommt der Laue. Diesen Bruder wird jetzt der Adnan entlarven.
So, ich darf den Abschluss machen. Wir haben die Stelle in der Offenbarung 3 gehört. Ich lese hier eine Parallelstelle aus dem Alten Testament, aus dem 1. Könige, Kapitel 8, Vers 21. Da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach? Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach? Und das Volk antwortete ihm nichts. Also sehen wir, im Alten Bund war auch nichts anders. In den Briefen haben wir viele Stellen auch gelesen, ist auch nichts anders. Und dann die 7 Cent schreiben. Das ist wieder das Thema. Bei den 7 Cent schreiben müssen wir eins erkennen. Der Herr schreibt an die Gemeinde, also an die Neugeborenen, an die Auserwählten, an diejenigen, die sich im Leib Christi befinden. Nicht an die Kalten, an die Gemeinde. An jeden Einzelnen, der ein Glied am Leib Christi ist. Und warnt zugleich. Die ganzen 7 Cent schreiben könnten wir eigentlich auch kurz zusammenfassen. Hauptsächlich sind an die Lauen gerichtet. In jedem Schreiben sehen wir, was der Herr kritisiert und wovor er warnt. In 1. Korinther 3,1 lesen wir: Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Lau ist einer, der unmündig ist und im Fleisch wandelt. Also der Laue, der ist schon ein Kind Gottes, hat auch den Heiligen Geist empfangen, den Geist der Kindschaft. Aber sein Leben, seine Frucht ist wie die Welt. Jetzt schaut sich der Herr diesen Menschen an und er sagt: Du hast eine Entscheidung getroffen, ich habe dich auserwählt, ich liebe dich. Sonst hätte er ihn gar nicht auserwählt, das ist ja ganz klar. Jetzt habe ich dir meinen Geist gegeben, Geist der Kindschaft, du bist jetzt mein Kind. Und was machst du jetzt? Lebst du wie vorher? Ändert sich nichts. Ja, die Frage ist, wie lange schaue ich hier mir das ganze Spiel an? Eins ist klar, ich werde dich eines Tages ausspucken. Du bist in mir, aber ich werde dich ausspucken. Aber er gibt ihm auch kleine Hoffnung. Es sei denn, du tust Buße. Du kehrst um, kommst du wieder zurück zu dem, was du versprochen hast. Du hast gesagt, ja Herr, ich gehöre dir. Ich lebe selber nicht mehr, sondern du lebst in mir. Ich werde mein Kreuz auf mich nehmen, jeden Tag mich selbst verleugnen. Ich werde dir nachfolgen. Du hast aber nicht gehalten, bis jetzt. Und wenn das so weitergeht, werde ich dich ausspucken. Und deshalb sage ich dir jetzt, tu Buße. Handelst im Fleisch. Der Unterschied zwischen dem fleischlichen Kind Gottes und dem einen, der nicht Kind Gottes ist, ist nur, dass der eine den Geist hat und der andere nicht. Das Leben ist gleich. Haben wir vorhin gehört, die Wünsche, die Vorstellungen, der Lebenswandel ist alles gleich. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise. Hier schreibt auch der Apostel Paulus an die Gemeinde. Das ist auch ein Parallelschreiben zu dem Sendschreiben. Denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht. Denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Wenn zwischen Brüdern fleischlich gehandelt wird, Streit gibt, Eifersucht. Vorgestern waren wir auf dem Berg, war Michael dabei und da sagte Reinhold, ist es nicht herrlich, wenn Brüder eins im Geist sind? Ja, aber das ist die Voraussetzung. Nur der Heilige Geist ist der Einzige, der uns diese Gemeinsamkeit, diese Einheit schenkt. Wenn ihr dann nach seinem eigenen Willen wandelt, seinen eigenen Vorstellungen, dann haben wir drei Leute mit fünf Meinungen. Da kann keine Einheit entstehen. Nur wenn jeder sich selbst verleugnet hat und nur Jesus in ihm lebt, ja, da gibt es dann einen Jesus, vorausgesetzt natürlich, dass der wahre Jesus in ihm lebt. Da gibt es nur den einen Jesus. Dann ist die Einheit. Und an dieser Einheit wird die Welt euch erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Denn wenn einer sagt, ich bin des Apollos, der andere aber, ich bin des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Wir gehören zum Christus. Wir gehören nicht zu Apollos, nicht zu Paulus, nicht zu Huber und nicht zu Müller. Erinnern wir uns, was unser Herr Jesus im Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea schrieb. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Klar, ich habe den Geist Gottes, ich bin Kind Gottes, das ist im Endeffekt so gemeint, jetzt brauche ich nichts mehr. Ich habe ein Transitvisum bekommen, direkt in den Himmel, da kann passieren unterwegs, was es mag. Und deshalb appelliert der Herr schon vom Anfang an bis heute an diese Menschen, die sich in diesem Selbstbetrug in Sicherheit wiegen und meinen, ja, ich bin jetzt gerettet, ich bin Kind Gottes. Und dann sagt er, ja, das stimmt schon, du bist Kind Gottes, aber ich werde dich ausspucken, wenn du in diesem Lebenswandel bleibst. Wer sind diese Leute? Sind die aufgeblasen, haben wir vorhin von Reinhold gehört, die ewigen Besserwisser, die das Wort Gottes so lange akzeptieren, wie es ihren Vorstellungen und Meinungen entspricht. Und wenn nicht, dann stellen sie das Ganze in Frage. Die Menschen in dieser Gruppe haben zwar den Geist Gottes empfangen, hinken jedoch zwischen den beiden Gruppen und bringen somit nicht die Frucht des Geistes, die der Herr erwartet, sondern vollbringen die Werke des Fleisches. Also das Gleiche, was ein Mensch, der Gott auch nicht kennt, vollbringt. Kein Unterschied. Sie sind zwar in den Leib Christi hineingetauft worden, haben den Herrn als Haupt angenommen und gehören zum Christus, wandeln jedoch weiterhin im Fleisch und machen sich somit der Welt gleich. Kein Unterschied. Wir sehen auch in dem Schreiben von dem Apostel Paulus an den Timotheus, wo er sagt, der und der hat die Welt lieb gewonnen. Alle haben mich verlassen. Das ist eine Herausforderung. Wir haben vorhin gehört, jeder von uns trifft Hunderte, vielleicht Tausende, ich weiß es nicht, von Entscheidungen jeden Tag. Handeln wir so wie die Welt? Oder versuchen wir, auf den Geist Gottes zu hören? Wenn wir sagen, wir hören immer auf den Geist Gottes, dann sagt der Apostel Johannes, dann seid ihr Lügner. Ihr werdet da und dort daneben liegen. Aber bitte tut Buße. Also wir sollen ein bisschen langsam zum Reden sein. Schnell zum Hören, aber langsam zum Reden. Und dann werden wir schaffen, langsam zum Zorn zu sein. Dass wir zuerst auf den Geist Gottes hören und dann sprechen. Vor 2-3 Tagen war ich in einer Besprechung und einer sagt mir, bist du aber schlagfertig. Bin ich nachher schnell, das war der Termin beendet, bin ich ins Auto eingestiegen und weitergefahren. Und dann hat es in mir Nachhall gehabt. Ich sage, ich bin eigentlich schlagfertig, ich weiß nicht, ob das jetzt was Gutes ist. Ich bin immer fertig zum Schlagen, oder wie? Ob das immer gut ist? Langsam zum Reden, schnell zum Hören, aber langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Immer gleich haben wir die Antwort. Der Geist Gottes sagt, langsam. Ich sage dir, was du sagst. Ich weiß schon. Ich sage es. Aber Gott sei Dank, wenn wir unser Gewissen reinhalten und auf den Geist Gottes in uns hören, dann werden wir sofort korrigiert. Und dann dürfen wir auch, wenn wir schnell geantwortet haben, aber nicht im Sinne Gottes, können wir uns entschuldigen. Alle sind in Leib Christi hineingetauft worden, haben den Herrn als Haupt angenommen, gehören zum Christus, wandeln jedoch weiterhin im Fleisch und machen sich so mit der Welt gleich. Der Herr bezeichnet diese Gruppe als lau und wird sie ausspeien aus seinem Mund. Ist das jetzt gewiss? Nein, nur wenn sie nicht Buße tun. Sonst braucht er sie nicht zu warnen. Warum warnt er sie? Weil er sie liebt. Er möchte nicht, dass sie verloren gehen. Er hat sie auserwählt. Vor der Erschaffung der Welt, bevor das Ei befruchtet wurde, also nicht bevor sie auf die Welt kam, bevor das Ei befruchtet wurde, bevor das Universum entstand, hat er bestimmte Leute auserwählt. Er möchte nicht, dass diese verloren gehen. Wenn der Herr sie aber aus seinem Mund ausgespien hat, dann haben sie als einzige Gruppe keinen Raum mehr zur Buße. Und deshalb ist der Herr so dahinter, in seiner gesamten Schrift, den Lauen, den Unmündigen, den Fleischlichen dahinter. Weil der Heiße, der ist auf dem geraden Weg. Der Kalte, der Gott noch nie empfangen hat, seinen Geist empfangen hat, Kind Gottes geworden ist, hat immer noch die Chance, wenn er berufen und auserwählt ist, Gottes Geist zu empfangen, zum Glauben zu kommen und Kind Gottes zu werden. Aber derjenige, der bereits in ihm war und ausgespuckt wird, sagt die Schrift, der hat keinen Raum mehr zur Buße. Der in ihm bleibt, der kann immer Buße tun und der wird seine Sünde vergeben. Aber in dem Moment, wo er nicht mehr in ihm ist, nachdem er ihn ausgespuckt hat, hat er keinen Raum mehr zur Buße. In Matthäus 7,19 lesen wir, jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Wir kennen auch das von den Reben. Die Rebe wird abgeschnitten und auch ins Feuer geworfen, wenn sie keine Frucht bringt. Ist schon am Weinstock, aber ohne Frucht wird es abgeschnitten. Und die gleiche Frucht wird ins Feuer geworfen, die gleiche Rebe wird ins Feuer geworfen. Hebräer 12,17 lesen wir, denn ihr wisst, dass er, hier meint Esau, nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Er hat schon das Erstgeburtsrecht gehabt. Er hat den versprochenen Segen gehabt, hat es verworfen. Derjenige, das verwirft, heißt es hier, denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, er hat es bereut nachher. Er hat den Segen, den er hatte, verworfen und hat es bereut. Fand er aber keinen Raum mehr zur Buße. Wir haben gesehen, wie Reinhold seine grafische Akrobatik dargestellt hat. Vom Sockel runter, das ist toll. Und jetzt hier haben wir auch eine schöne Grafik. Heiß, lau und kalt. Und jetzt ist eine kurze Erklärung, kalt, zusammengefasst, Leben ohne Gott. Diese Menschen definieren die Wahrheit selbst und versuchen entsprechend zu leben. Wir haben vor ein, zwei Jahren auch über das Thema Wahrheit eine Botschaft gehabt und auch die ganzen Philosophen und Denker und so weiter, jeder definiert die Wahrheit so, wie er meint, versteht. Ist ja natürlich immer unterschiedlich, von Platon bis, was weiß ich, alle möglichen Philosophen und Vordenker. Aber die sind alle geleitet von eigenen Interessen und eigenen Vorstellungen. Und deshalb ist auch die Wahrheit bei jedem anders als bei dem zweiten und dritten. Lau haben zwar den Geist Gottes empfangen, hinken jedoch zwischen heiß und kalt, wandern im Fleisch und bringen schlechte Frucht. Gemeinsam mit den Kindern Gottes haben sie eines, den Geist Gottes, den Geist der Kindschaft. Gemeinsam mit der Welt haben sie auch eines, Leben nach dem Fleisch. So, und natürlich in diesem Leben, das ist ein elendes Leben. Einmal sagen sie, ja, wir sind Kinder Gottes, und einmal sagen sie, ja, wir sind aber noch im Fleisch. Und heiß, Leben für Gott. Sie haben ihre alte Natur gekreuzigt, sie leben nicht mehr selbst, sondern der Herr lebt in ihnen. Und drei weitere Kugeln haben wir hier. Mache ich alle hintereinander auf. Der kalte Ego auf dem Thron, also seine eigene Vorstellung ist die Wahrheit. Zu jedem Thema habe ich eine bestimmte Vorstellung oder auch nicht, aber wenn ich eine Vorstellung habe, dann ist es die Wahrheit. Christus, ist uninteressant, hat mit meinem Leben nichts zu tun. Wenn wir das eigene Universum betrachten, als Kugel hier oder als Kreis, Christus ist außerhalb, hat mit mir nichts zu tun. Kreuz hin und her, höchstens können wir als Schmuck tragen. Aber sonst nichts. Lebensbereiche im Chaos, weil man nicht weiterkommt mit der eigenen Weisheit, die in Wahrheit Torheit ist für Gott. Also Ego sitzt auf dem Königsstuhl, Kreuz hat keine Relevanz. Da haben wir den nächsten, der Laue, Ego auf dem Thron, das ist ja immer die Gemeinsamkeit. Der hockt genauso auf dem Stuhl. Ja. Christus ist innerhalb. Das ist schon, gehört zu seinem Universum. Warum? Der Geist Gottes ist in ihm. Das ist ja unstreitig, sagt er. Ich bin ein Kind Gottes. Aber der hat nicht die Oberhand. Der sitzt nicht auf dem Königsstuhl. Der entscheidet nicht. Er entscheidet selbst. Er lebt nach seinem Fleisch, nicht nach dem Willen des Vaters. Lebensbereiche, auch Chaos. Warum? Ja, weil er auf dem Stuhl sitzt, nicht Jesus. Er hat zwar versprochen, ich lebe jetzt nicht mehr, sondern Jesus in mir, ja, aber nur versprochen. Er sagt, vielleicht wird Gott so barmherzig sein und mir nachsehen, dass ich das Versprechen nicht halte. Und deshalb, Ego auf dem Thron, Lebensbereiche im Chaos. Eigentlich von der Darstellung hier sehe ich 1:1, müsste eigentlich noch mehr Chaos hier vorherrschen als bei dem anderen. Der andere weiß mindestens, dass das Kreuz draußen ist. Der arme Kerl hier, der weiß gar nicht mehr. Was ist rechts, was ist rechts, was ist links. Und dann haben wir den Heißen hier. Christus auf dem Thron. Ego entthront. Lebensbereiche geordnet. Der wird natürlich ab und zu auch beschimpft. Als einfältig betrachtet, primitiv denkend von den anderen. Warum? Weil alles geordnet ist. Die Leute lieben das Chaos scheinbar. Ich sage, ja, du brauchst nur Gott zu fragen, in seinem Wort, dann kennst du die Antwort. Du musst nicht mehr suchen, doch, aber in seinem Wort. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Wir müssen das ganze Leben suchen, findet man keine Antwort, du findest aber, ist alles geordnet bei dir. Ja, weil ich nicht mehr selber lebe. Und Gott ist geordnet. Diese Ordnung, die da ist, ist eine göttliche Ordnung. Aber die kann nur entstehen, wenn wir Gott eben auf dem Stuhl lassen. Er hat das Lenkrad in der Hand und nicht wir. So, da haben wir die Pyramide, da haben wir die drei Kugeln und ich glaube, mehr haben wir nicht anzubieten. So, magst du noch was sagen? Ja, also ich verabschiede mich.
Mir ist bei dem eingefallen, wo du gesagt hast, er wird ihn ausspeien. Gell? Dann ist mir die Stelle eingefallen, ich glaube in den Sprüchen ist die, wo Gott sagt, nur der Hund frisst wieder, was er gespien hat. Der Herr nicht. Der Herr nicht. Wenn er dich ausgespien hat, hat er dich ausgespien. Danke, Adnan. Vielen Dank. Jetzt dürfen wir uns noch verabschieden von den Zuschauern, Zuhörern im Internet. Alles Gute, Gottes Gnade und Frieden. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei wart. Und jetzt bitten wir den Bernhard fürs Abendmahl.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.